Im Jahr 1977, 78, da hat es 8 Millionen Menschen in die Kinos gezogen. Es kam nämlich ein neuer Film heraus. Und zwar Star Wars. Eine neue Hoffnung. Das ist ein Science-Fiction-Film. George Lucas sagt sogar, er würde sagen, das ist ein Märchen. Und in dem geht es letztendlich um den Kampf zwischen Gut und Böse. Das Böse, das Imperium, hat gerade die Überhand und die Letzten der Guten kämpfen als Rebellen. Es sieht nicht gut aus für die Rebellen, weil das Imperium hat eine riesige Raumstation, genannt der Todesstern. Dieser Stern oder diese Raumstation ist mit einem riesigen Laser ausgerüstet, der ganze Planeten zerstören kann. Und nun der junge Luke Skywalker und einige Gefährten, denen gelingt es, die Konstruktionspläne von diesem Todesstern zu klauen und damit auch eine Schwachstelle herauszufinden. Und so können sie am Ende auch diese riesige Raumstation zerstören. Die Personen in diesem Film sind angetrieben gewesen von einer Hoffnung. Eine Hoffnung, dass sie eine Chance haben. Sie hatten eine Hoffnung, dass das Böse, das Imperium, nicht siegen wird. Eine Hoffnung, dass das Gute gewinnt. Diese Hoffnung hat ihnen Energie und Power gegeben. Die Hoffnung war ihr Antrieb, überhaupt etwas zu tun. Und am Ende konnten sie aufatmen, denn bei der Zerstörung haben sie mehr Hoffnung gewonnen, weil das Böse zurückgeschlagen worden ist. Was gibt dir Energie? Was ist deine Hoffnung? Ich denke nicht, dass deine Hoffnung es ist, eine Raumstation zu zerstören, aber vielleicht irgendwas anderes, was dir im Alltag Kraft gibt, was dir Energie gibt, was dein Antrieb ist. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das erste Bild ist ein sonniger Strand am Meer. Ist es vielleicht dein nächster Urlaub, wo du sagst, ja, das gibt mir Energie. Nur noch 2 Monate, nur noch 3 Monate und dann fliege ich in die Karibik oder irgendwo anders hin, irgendwo, wo ich abschalten kann. Und du gehst dafür arbeiten, sparst Geld, damit das irgendwann wahr wird. Und dann kannst du es genießen, diesen Urlaub. Du hältst also diesen Alltag, das Gewöhnliche, aus, weil du in die Zukunft schaust und das siehst. Ein Strand am Meer. Oder du hast vielleicht sogar die Perspektive, dauerhaft da zu leben, weil du auswandern möchtest. Ein zweites Bild ist, was ich mitgebracht habe, das soll Erfolg darstellen. Deine Hoffnung, deine Motivation, deine Energie, dein Antrieb ist, erfolgreich zu sein. Und das erfolgreich im jeglichen Sinne. Du versuchst ganz nach oben auf der Karriereleiter zu steigen. Du möchtest Lob und Anerkennung bekommen von anderen Menschen. Und dafür engagierst du dich auf der Arbeit oder ehrenamtlich, in der Gemeinde, woanders. In der Gesellschaft möchtest du eine hohe Stellung haben, einen guten Ruf. Du willst Prestige. Das dritte Bild, was ich mitgebracht habe, ist Geld. Vielleicht ist das dein Motivator, überhaupt den Alltag zu bestehen. Du möchtest viel haben, viel Geld, viel Besitz und damit verbunden keine Sorgen. Nicht die Sorge zu haben, was wird morgen sein. Weil wenn du jetzt für dein Alter sorgst, dann musst du dich später nicht mehr sorgen. Vielleicht hast du dich da wiedergefunden in einem dieser drei Bildern. Oder vielleicht möchtest du doch eine Raumstation zerstören. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht liegt auch deine Hoffnung wo ganz anders. Vielleicht setzt du deine Hoffnung wo ganz anders ein. Und in unserem heutigen Predigttext geht es um eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht so vergänglich ist wie Urlaub, wie Erfolg, wie Geld oder eine Raumstation. In unserem heutigen Predigttext geht es um eine unvergängliche Hoffnung. Und Petrus, steht im 1. Petrus 1, Petrus schreibt an Christen in Kleinasien, das ist in der heutigen Türkei. Und diese Christen waren in einer wirklich schlimmen Lage. Die haben sich nicht wohl gefühlt. Die Christen dort, die wurden ausgegrenzt. Die Menschen wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Zuweilen wurden sie auch vielleicht gemobbt, schikaniert, diskriminiert. Sie hatten also eine schwere Zeit. Und Petrus schreibt an diese Christen. Er schreibt in die Situation hinein und will sie ermutigen. Er malt ihnen sozusagen ein Bild von der Zukunft. Ich lese den Predigttext. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für uns bereit. Und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also den Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergänglich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn, ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Da erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Obwohl das nur ein paar kleine Verse sind, steckt in diesem Text sehr viel drin. Und ich möchte gerne drei Beobachtungen mit euch teilen. Erstens, die Grundlage unserer Hoffnung. Gleich am Anfang schreibt Petrus, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. In anderen Übersetzungen steht eine lebendige Hoffnung. Am Anfang seines Briefes schreibt Petrus etwas über die Auferstehung. Er dockt da sofort an Ostern an die Ostergeschichte. Denn er weiß, dass das die Grundlage des Glaubens ist. Es ist die Grundlage für das, was alles auch danach kommt, was darauf aufgebaut wird. Ohne die Auferstehung von Jesus Christus gäbe es keinen Glauben. Das ist das, was wir auch letzte Woche gefeiert haben. Man hört es oft, auch in einer Kirche, dass Jesus auferstanden ist. Aber genau deswegen, weil es das Zentrum des Glaubens ist. Es sollte uns nicht langweilen, sondern uns anspornen. Diese Formulierungen, die Petrus hier auch nutzt, Auferstehung, neues Leben, erinnern ganz stark an die Taufe. Denn in der Taufe feiern wir, dass wir Menschen ein neues Leben geschenkt bekommen haben. In der Taufe wird das alte Leben begraben. Der Körper wird unter Wasser getaucht. Deswegen wurde auch das Taufbecken früher in Baptistengemeinden auch Wassergrab genannt. Ich weiß nicht, heute macht man das nicht mehr, aber ich weiß nicht, kennt vielleicht der eine oder andere diesen Begriff noch, Wassergrab. Und wenn dann der Täufling wieder aus dem Wasser hochkommt, symbolisiert das eine Neugeburt, ein neues Leben. Und das ist möglich, weil wir alles gemeinsam mit Jesus Christus haben, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen. Die Taufe symbolisiert diese Auferstehung zu einem neuen Leben. Man drückt damit aus, ja, Jesus, ich gehöre dir. Mein Leben gehört dir. Und deswegen bin ich verbunden auch mit deiner Auferstehung. Die Menschen damals wurden von Petrus erinnert an ihre Taufe. Auch sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Sie haben ihr Leben radikal verändert. Sie waren vorher aus einer anderen Kultur, haben andere Götter angebetet, sie haben eine ganz andere Religion. Und nun hat ihr Leben sich verändert. Komplett, radikal. Die Leute um sie herum haben wahrscheinlich gedacht, die haben sich aber verändert. Ich erkenne den ja gar nicht wieder. Der ist ja wie eine Neugeburt, aber nicht im positiven, sondern im negativen Sinne. Und dann zudem kursierten auch noch über die Christen ein paar Gerüchte. Zum Beispiel haben viele gedacht, dass die Christen Kannibalen seien, weil sie gehört haben, dass sie ein Leib essen und Blut trinken. Also sie haben die Einsetzungsworte des Abendmahls irgendwie mitbekommen und ganz falsch interpretiert, fehlverstanden. Und das war ein Gerücht. Christen sind Kannibalen. Und dann gab es noch ganz viele andere Gerüchte über die Christen. Und schon war der Topf voll. Christen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das sind abartige Menschen. Und diese normale Gesellschaft, die Heiden, die haben dann die Christen sozial ausgegrenzt. Sie haben die Christen gemobbt. Sie haben sie diskriminiert. Sie sind vielleicht sogar zu denen ans Haus gegangen und haben da mal irgendwie Randale gemacht. Und Petrus schreibt in diese Situation hinein von diesen Christen. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, weil ihr ein neues Leben bekommen habt, habt ihr auch eine neue, eine lebendige Hoffnung. Lebendig, weil ein Leben ohne Gott ein Leben ohne Hoffnung ist. Ohne Gott endet nämlich das Leben mit dem Tod. Aber mit Gott geht es weiter. Der leibliche Tod endet zwar hier auf Erden, aber das Leben geht weiter. Gott hält diese Hoffnung für uns bereit. Damals und auch heute. Und wenn es dir gerade schlecht geht, dann erinnere dich, dass du Anteil hast an die Auferstehung, dass du damit hineingenommen bist. Wir haben eine Hoffnung auf den Himmel, auf die Ewigkeit, auf ein unvergängliches Erbe, wie der Text beschreibt. Für den einen oder anderen klingt das vielleicht jetzt wie ein billiger Trost. In der Zukunft wird alles besser sein. Ja. In der Zukunft hat das Leiden ein Ende. Ja. Im Himmel, ja, da. Aber jetzt auf Erden geht's mir schlecht. Jein. Ja, im Himmel wird es besser sein. In der Zukunft, im Himmel, bei Gott wird es kein Leiden geben. Diese Aussagen stimmen, sind aber nicht billig, weil meine Hoffnung auf das Zukünftige auch Auswirkungen hat auf meine Gegenwart, auf das Jetzt. Und da wären wir auch bei meinem zweiten Punkt, die Auswirkung der Hoffnung. Der Theologe Jürgen Moltmann hat einmal gesagt, Angst ist eine Vorwegnahme des Terrors, Hoffnung ist eine Vorwegnahme der Freude. Hoffnung ist eine Vorwegnahme der Freude. Hoffnung wird zur Freude. Hoffnung setzt Freude frei. Und deswegen schreibt Petrus in seinem Brief, dass sie sich doch freuen sollen, die Christen. Er spricht von einer überwältigenden Freude. Ich habe euch da auch mal eine Skala von 1 bis 10 mitgebracht. Die 1 wäre so, also es ist eine Freudenskala. Die 1 ist so, okay. 3 ist vielleicht so, ganz gut. Die 6 ist vielleicht die Freude, die du verspürst, wenn du ein lang ersehntes Geschenk bekommst, vielleicht zum Geburtstag oder auch vielleicht ganz spontan, was du dir schon immer gewünscht hast. Und Petrus spricht nicht von einer 6, Petrus spricht von einer 10 und darüber hinaus. Wir Christen sollen eine überwältigende Freude haben. Problem ist, wir Christen werden nicht immer so wahrgenommen, dass wir auf einer 10 sind. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt und geschrieben, Erlöster müssen mir seine Jünger aussehen, bessere Lieder müssen sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und die deutsche Schriftstellerin Luise Gottsched hat geschrieben, wahrhaftig, ich weiß nicht, ob dieser Glaube die Leute glücklich macht. Erlöster aussehen, glücklicher aussehen. Vielleicht kennt der ein oder andere solche Menschen, die ständig glücklich aussehen. Da schweben mir auch so ein, zwei Kandidaten vor Augen. Und die haben so ein Dauergrinsen. Ein Dauergrinsen, man hat den Eindruck, irgendwie die Mundwinkel sind irgendwie an den Ohren angeklemmt oder angenäht. Es sieht aber nicht echt aus. Es ist irgendwie krampfhaft. Die versuchen krampfhaft glücklich zu sein. Und es kommt nicht so ehrlich rüber. Und dann gibt es Leute, bei denen merkt man das aber richtig. Die haben nämlich eine Ausstrahlung, die einfach freudig ist. Auch hier schweben mir ein paar Leute vor Augen, bei denen ich diese Freude auch wirklich abgespürt habe. Diese Hoffnung war bei denen lebendig. Es ist nicht irgendwie ein theoretisches Konstrukt für die gewesen, irgendwann bin ich mal im Himmel, sondern das hatte auch Auswirkungen auf das Jetzt für sie. Es war also lebendig und nicht tot. Und dann gibt es noch eine dritte Sorte von Menschen, und die sind emotional eher introvertiert. Und mein Eindruck ist, dass die meisten Christen eher so sind. Nicht so zur Kategorie 1, auch nicht zur Kategorie 2, sondern eher emotional introvertiert. Und da nehme ich mich selber gar nicht heraus. Ich bin auch emotional introvertiert. Heute ein bisschen besser. Damals hatte ich da richtig große Probleme, meine Gefühle zu zeigen. Wenn ich mal mit meinen Freunden im Kino war und die gefragt haben, wie war denn der Film, wie hat dir der gefallen, der war doch großartig. Und ich sage, jo, der war gut, ganz okay. Und dann fragen die, hat er dir nicht so gut gefallen? Ich sage, doch, war ganz gut. Hat sich gelohnt. In der Welt sind die Deutschen nicht gerade bekannt dafür, dass wir emotional sind. Deutsche sind eher bedacht, kühl, zurückhaltend. Dafür stehen Deutsche. Natürlich nicht, es ist natürlich so ein Durchschnitt, nicht alle sind so, aber im Großen und Ganzen. Und trotzdem können wir das erleben. Und Petrus ermutigt uns da auch dazu und ermutigt auch die Christen damals. Auch wir können jubeln. Wir können wirklich jauchzen, so wie Petrus die Freude in seinem Brief beschreibt. Der häufigste Grund, warum wir diese Freude in unserem Alltag nicht ausstrahlen, ist, Wir denken im Alltag nicht an die Perspektive Ewigkeit. Wer von euch denkt, wenn er zur Arbeit geht, an die Perspektive Ewigkeit? Wer von euch denkt, wenn er einen Freund besucht, an die Perspektive Ewigkeit? Wer von euch denkt, wenn er einkaufen geht, an die Perspektive Ewigkeit? Und wenn du das tust, ist das großartig. Dann ermutige ich dich, weiterzumachen. Wenn du das noch nicht tust oder wenn dir das schwerfällt, möchte ich dich herausfordern, nächste Woche ganz bewusst das zu tun. Perspektive Ewigkeit zu denken. Bei allem, was du machst. Und schau, was dann passiert. Hoffnung und Freude. Das sind positive Dinge. Das Hoffen und das sich freuen fällt leicht, wenn es wirklich gut läuft. Ne? Es fällt einem leicht, wenn das Leben gerade nicht schwierig ist. Es fällt leicht, an etwas zu glauben, wenn der Weg des Lebens nicht mit Leid und mit Schmerz gepflastert ist. Aber was ist, wenn es nicht gut läuft? Was ist, wenn unsere Hoffnung und unser Glaube auf die Probe gestellt wird? Und das ist der dritte Punkt, die Prüfung der Hoffnung, die Prüfung des Glaubens. In unserem Leben gibt es immer wieder große Herausforderungen. Wir haben immer wieder Lebenskrisen. Es sind schwierige Situationen, es ist Krankheit, es ist Leid, es ist Ausgrenzung und so weiter. Man kann die Liste noch weiterführen. Und Petrus schreibt an Christen, die leiden müssen. Das hat er im Blick. An Menschen, denen es nicht gut geht, denen es wirklich schlecht geht. Die vielleicht sogar Angst um ihr Leben haben. Und zu ihnen schreibt er in Vers 6 und 7, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn jetzt nach Gottes Plan ihr für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Trotzdem jubeln, obwohl das Leben gerade sehr bescheiden ist. Und das schreibt einer, der das weiß, der Leid kennt, der sich nicht irgendwo verbarrikadiert und irgendwo gut lebt. Petrus ist einer, der ist in die Welt hinausgegangen, hat missioniert, hat sich Gefahren ausgesetzt und am Ende seines Lebens wurde er sogar wegen seines Glaubens getötet. Und dieser Mann schreibt, dass man trotzdem jubeln kann, auch wenn es einem nicht gut geht. Was hilft mir? Zwei Dinge beschreibt der Text. Das erste ist, was wir eben schon hatten. Einfach diese Perspektive Ewigkeit. Wenn wir die Ewigkeit mit unserer Situation vergleichen, dann ist alles, was wir erleben, im Vergleich zu der Ewigkeit, wirklich ein kurzer Zeitraum. Die Ewigkeit ist so viel mehr als das, was gerade ist. Und das kann einem Menschen Kraft geben. Das gibt Hoffnung. Und daraus entsteht dann auch eine Freude, dass es irgendwann besser sein wird. Man hat Zuversicht, dass es irgendwann anders ist. Das zweite ist, die Krise auch als Möglichkeit oder als Chance zu betrachten. Das klingt für einen, der wirklich gerade leidet, sarkastisch. Betrachte dein Leid als eine Chance. Es ist die Chance, dass die Hoffnung in deinem Leben auch wirklich lebendig wird. Dass Gott durch diese Krise dich hindurchträgt. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Menschen, die Hoffnung hatten, mehr Lebensenergie verspürten als Menschen, die keine Hoffnung hatten. Bei denen war es sogar, dass sie weniger Lebensenergie verspürten und zum Teil sogar kürzer leben. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch einen Artikel von einer Psychotherapeutin gelesen, die erstmal Pearl Buck zitiert, der schreibt, die Hoffnung aufzugeben bedeutet, nach der Gegenwart auch die Zukunft preiszugeben. Und dann schreibt sie eine Geschichte. Ob das eine fiktive Geschichte ist oder ob die wirklich passiert ist, das weiß ich nicht, kommt in den Texten nicht so deutlich vor. Aber sie schreibt, ein Mann wurde abends aus Versehen in ein Kühlhaus eingeschlossen. Er wusste, dass bis zum nächsten Morgen niemand mehr kommen wird. Dies, so glaubte er, sei sein Todesurteil. Er hatte keine Hoffnung, eine ganze Nacht lang bei solch extremer Kälte überleben zu können und schrieb an seiner Familie einen Abschiedsbrief. Am nächsten Morgen fand man ihn tot auf. Sein Tod war jedoch allen Beteiligten unverständlich. In der Nacht war die Kühlanlage ausgefallen und eigentlich hätte er überleben können müssen. Er war an seinem Glauben gestorben, keine Überlebenschance zu haben. Er hatte die Hoffnung aufgegeben und sich damit zum Tode verurteilt. In einer Krise, im Leid, seine Hoffnung festzuhalten, seinen Glauben zu umarmen, Gott nicht loszulassen, das gibt Kraft. Das hat Hiob Kraft gegeben, das hat dem Psalmisten Kraft gegeben. Es ging ihnen nicht gut. Und doch haben sie mit Gott gerungen und am Ende Gott gepriesen. Sie haben gejubelt, sie hatten Freude. Dein Glaube kommt auf ein anderes Level, wenn du Gott festhältst in einer Krise. Es ist nicht mehr ein Fürwahrhalten, sondern du richtest dich dann ganz auf Gott aus. Und dann wird's ganz praktisch, weil man sich von Gott getragen fühlt. Man spürt die Kraft Gottes. Die Krise als Chance sehen, Gott zu erleben und dadurch neue Lebenskraft zu empfangen und zu spüren. Jesus Christus ist die Grundlage unseres Glaubens und unserer Hoffnung. Es ist nicht wie bei Star Wars, dass die Hoffnung darin liegt, dass das Gute wieder Überhand nimmt. Denn das Böse existiert immer noch bei Star Wars und die Angst, dass das Imperium zurückschlägt. In der Ewigkeit, bei Gott, gibt es das Böse nicht mehr. Und damit auch keine Angst, kein Leid, kein Schmerz. Unser Grund, unsere Hoffnung liegt bei Jesus Christus in seiner Auferstehung und nicht bei etwas Vergänglichem wie einem Sommerurlaub, nicht bei Erfolg, Geld, Gold, Reichtum. Denn Jesus hat uns ein neues Leben bereitet. Und das ist der Grund unserer Freude, die wir auch ganz praktisch heute erleben können. Denn wenn in der Zukunft Hoffnung liegt, dann liegt die Kraft in der Gegenwart. Ich bete. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast und dass er für unsere Schuld gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er dadurch uns ein neues Leben gegeben hat, dass wir damit hineingenommen sind. Hab Dank dafür, dass das so möglich ist. Und hab auch Dank dafür, dass du uns diese Perspektive gibst, dass wir eines Tages nicht mehr von Krankheit geplagt sind, dass wir nicht mehr leiden müssen, dass wir uns nicht mehr anstrengen müssen, sondern dass, wenn wir bei dir sind, dass wir vollkommene Freude verspüren. Und jetzt, hab Dank dafür, dass wir jetzt auch schon diese Freude ansatzweise spüren können, wenn wir darauf schauen, was in der Ewigkeit passieren wird. Amen.